Das Stadttheater Bremerhaven präsentiert Schauer- und Gruselgeschichten von Edgar Allan Poe. Eine Hörbuchreihe von Peter Hilton Fliegel. Folge 2, das Fass Amontillado mit Henning Becker, Frank Auerbach und Martin Pavasser.
Die 1000 Kränkungen Fortunatos hatte ich ertragen, so gut ich konnte. Als er sich aber auf Beleidigungen verlegte, schwor ich Rache. Du, der das Wesen meiner Seele so gut kennt, wirst allerdings nicht denken, dass ich eine Drohung laut werden ließ. Über kurz oder lang würde ich gerecht, so viel stand fest. Aber die Endgültigkeit, mit der dieser Entschluss gefasst wurde, verbot jedes Risiko. Ich darf nicht nur strafen, ich muss straflos strafen. Ein Unrecht ist nicht wieder gut gemacht, wenn den Rächer Vergeltung trifft. Genauso ist es nicht wieder gut gemacht, wenn es dem Rächer nicht gelingt, sich als solcher zu zeigen, dem, der ihm das Übel angetan hat. Es muss vorausgeschickt werden, dass ich weder mit Wort noch Tat Fortunato Grund gegeben hatte, meine gute Gesinnung anzuzweifeln. Ich fuhr fort, wie es meine Gewohnheit war, ihn anzulächeln, und er erkannte nicht, dass mein Lächeln jetzt dem Gedanken an seine Vernichtung galt. Er hatte eine Schwäche, dieser Fortunato, obwohl er in anderer Hinsicht ein Mann war, den man achtete und sogar fürchtete. Er brüstete sich mit seiner Kennerschaft in Sachen Wein. Wenige Italiener besitzen wahren Weltgeist. In aller Regel ist ihre Begeisterung nur vorgespielt, um die Zeit und Gelegenheit zu finden, britische und österreichische Millionäre übers Ohr zu hauen. In der Beurteilung von Bildern und Edelsteinen war Fortunato, wie seine Landsleute, ein Scharlatan. In Bezug auf alte Weine aber war er aufrichtig. Ich selbst kannte mich mit italienischem Wein gut aus und kaufte ausgiebig ein, so oft ich konnte. Es dämmerte an einem Abend während der verrückten Karnevalszeit, als ich meinem Freund begegnete. Er begrüßte mich mit ausschweifender Wärme, denn er hatte viel getrunken. Der Mann war albern kostümiert. Er trug ein eng anliegendes, zur Hälfte gestreiftes Gewand und sein Kopf war gekrönt von einer kegelförmigen Kappe mit Glöckchen. Ich war so erfreut, ihn zu sehen, dass ich fürchtete, ich würde nie ein Ende finden, ihm die Hand zu schütteln. Ich sagte zu ihm: »Mein lieber Fortunato, es ist ein Glück, dich getroffen zu haben. Wie bemerkenswert prächtig du heute aussiehst. Doch ich habe ein Fass bekommen, das als Amontillado durchgeht, und ich habe meine Zweifel.«
»Wie? Amontillado? Ein Fass? Unmöglich. Mitten im Karneval.«
»Ich habe meine Zweifel, und ich war töricht genug, den vollen Amontillado-Preis zu zahlen, ohne dich zu Rate zu ziehen. Du warst nicht zu finden, und ich fürchtete, eine Gelegenheit zu verpassen.«
»Amontillado.«
»Ja, ich habe meine Zweifel.«
»Amontillado.«
»Und ich muss mich vergewissern.«
»Amontillado.«
»Da du verabredet bist, war ich gerade auf dem Weg zu Lucrezi. Wenn einer ein kritisches Urteil hat, ist er es.«
»Lucrezi? Der kann Amontillado nicht von einfachen Sherry unterscheiden.«
»Und doch behaupten so ein paar Idioten, dass sein Weinverstand dem deinigen gleichkommt.«
»Komm, lass uns gehen.«
»Wie, wohin?«
»In deine Kellereien.«
»Nein, mein Freund, ich will deine Gutmütigkeit nicht ausnutzen. Ich sehe, du hast eine Verabredung. Lucrezi...«
»Ich habe keine Verabredung. Komm.«
»Mein Freund, nein. Es ist ja nicht die Verabredung, sondern diese ernste Erkältung, von der du geplagt wirst, wie ich sehe. Die Kellergewölbe sind unerträglich feucht. Sie haben eine Salpeterkruste angesetzt.«
»Lass uns trotzdem gehen. Die Erkältung ist nicht der Rede wert. Amontillado, man hat dich betrogen. Und Lucrezi, der kann Sherry von Amontillado nicht unterscheiden.«
Mit diesen Worten nahm Fortunato von meinem Arm Besitz. Und ich hielt eine schwarze Seidenmaske vors Gesicht, hüllte mich dicht in meinen Mantel und ließ über mich ergehen, dass er mich eilig zu meinem Palazzo brachte. Die Diener waren nicht zu Hause. Sie hatten sich aus dem Staub gemacht, um die fröhliche Zeit zu nutzen. Ich hatte ihnen gesagt, dass ich nicht vor dem nächsten Morgen heimkommen würde, und ihnen den ausdrücklichen Befehl gegeben, sich nicht aus dem Hause zu rühren. Dieser Befehl war ausreichend, das war mir klar. damit alle zusammen verschwanden, sobald ich ihnen den Rücken zukehrte. Ich nahm zwei Fackeln aus den Ringen an der Wand, gab Fortunato eine davon und komplimentierte ihn durch einige Zimmerfluchten in den Bogengang, der zu den Gewölben führte. Ich ging eine lange, gewundene Treppe hinab und bat ihn um Vorsicht, während er mir folgte. Endlich kamen wir am Fuß der Treppe an und standen zusammen auf dem feuchten Boden der Katakomben der Montresors. Der Gang meines Freundes war unstet und die Glöckchen an seiner Kappe klingelten bei seinen Schritten.
Das Fass?
Das ist weiter hinten. Aber sieh dir das weiße Gewebe an, das hier von den Kellermauern leuchtet. Er wandte sich mir zu und sah mir in die Augen, mit zwei verschleierten Pupillen, feucht vom Wasser der Trunkenheit.
Salpeter?
Salpeter. Sag, wie lange hast du diesen Husten schon? Meinem armen Freund war es unmöglich zu antworten, mehrere Minuten lang.
Es ist nichts.
Komm, wir gehen zurück. Deine Gesundheit ist kostbar. Du bist reich und geachtet, wirst bewundert und geliebt. Du bist glücklich, wie ich es einst war. Du würdest eine Lücke hinterlassen. Um mich ist es nicht schade. Komm, wir kehren um. Du wirst krank werden und ich kann das nicht verantworten. Übrigens, Lucresi kann ja...
Genug. Der Husten ist völlig belanglos. Er wird mich nicht umbringen. Ich werde nicht an einem Husten sterben.
Stimmt. Stimmt. Und in der Tat hatte ich nicht die Absicht, dich grundlos zu beunruhigen. Aber du solltest jede Vorsicht walten lassen. Hier ein Schluck Medoc wird uns vor dem Dunst schützen. Bei diesen Worten schlug ich einer Flasche den Hals ab, die ich aus einer Reihe von Artgenossen gezogen hatte, die in ihren Mulden lagen. Trink, sagte ich und bot ihm den Wein an. Er setzte ihn mit einem lüsternen Blick an die Lippen. Er hielt inne und nickte mir vertraulich zu. Seine Glöckchen klingelten.
Ich trinke auf die Toten, die hier ruhen.
Und ich auf dein langes Leben. Er nahm von Neuem meinen Arm und wir gingen weiter.
Diese Gewölbe sind weitläufig.
Die Montresors waren eine große und zahlreiche Familie.
Ach, immer vergesse ich euer Wappen.
Ein riesiger goldener Fuß auf azurblauem Grund. Der Fuß zertritt eine sich bäumende Schlange, deren Zähne ihm in der Ferse sitzen.
Und das Motto?
Nemo me impune lacessit.
Gut. Was heißt das?
Niemand beleidigt mich ungestraft.
In der Tat. Sehr gut, sehr gut.
Der Wein funkelte in seinen Augen und die Glöckchen klingelten. Auch mir stieg der Medoc zu Kopf. Wir waren an Reihen aufgestapelter Skelette vorbeigekommen, die sich mit Fässern in allen Größen abwechselten und in die hintersten Winkel der Katakomben gelangt. Ich blieb wieder stehen und diesmal wagte ich es, Fortunato am Arm zu packen, über dem Ellbogen. Der Salpeter, sieh doch, er nimmt zu. Er hängt an den Gewölben wie Moos. Wir sind unter dem Flussbett. Die feuchten Tropfen rinnen an den Knochen herunter. Komm, wir kehren um, ehe es zu spät ist. Dein Husten...
Es ist nichts. Lass uns weitergehen. Vorher aber noch einen Schluck mit Doc.
Ich schlug einer Flasche de Grave den Hals ab und reichte sie ihm. Er leerte sie mit einem Zug. In seinen Augen flackerte ein wildes Licht. Er lachte und warf die Flasche mit einer Geste zur Decke, die ich nicht verstand. Ich sah ihn verwundert an. Er wiederholte die Bewegung. Sie war absonderlich.
Begreifst du nicht?
Nein.
Dann gehörst du nicht zur Bruderschaft.
Wie bitte?
Du bist kein Maurer.
Doch, doch, doch.
Du? Unmöglich. Ein Maurer?
Ein Maurer.
Ein Zeichen. Ein Zeichen.
Hier ist es. Erwiderte ich und zog aus den Falten meines Überwurfs eine Maurerkelle hervor.
Du scherzt. Aber lass uns weitergehen zum Amontillado.
So sei es. sagte ich, steckte die Kelle unter den Mantel und bot ihm wieder meinen Arm. Er lehnte sich schwer darauf. Wir setzten unseren Weg auf der Suche nach dem Amontillado fort. Wir gingen durch mehrere niedere Bogengänge, gingen hinab, weiter und wieder hinab und betraten nun eine tiefe Gruft, in der die Luft so modrig war, dass unsere Fackeln mehr glühten als brannten. Am entlegensten Ende der Gruft kam eine weitere, weniger geräumige zum Vorschein. An ihren Wänden waren Menschenknochen aufgestapelt gewesen, bis zum Gewölbe über unseren Köpfen hinauf, in der Art der großen Katakomben von Paris. Drei Seiten dieser innersten Gruft waren immer noch so geschmückt. Von der vierten waren die Knochen achtlos zur Seite geräumt und lagen kreuz und quer auf dem Boden herum, und waren an einer Stelle zu einem ansehnlichen Haufen aufgetürmt. Inmitten der so bloßgelegten Mauer bemerkten wir noch eine letzte Gruft oder Nische, etwa 4 Fuß tief, 3 breit und 6 bis 7 hoch. Sie schien zu keinem besonderen Zwecke gemacht worden zu sein, sondern bildete lediglich den Zwischenraum zwischen 2 der mächtigen Stützpfeiler, die die Decke der Katakomben trugen. Und ihre Rückwand war eine massive Mauer aus Granit. Es war vergeblich, dass Fortunato seine trübe Fackel anhob, um in die Tiefe der Höhlung zu spähen. Das schwache Licht gestattete nicht, die Rückwand zu erblicken. Geh weiter. Hier drin ist der Amontillado. Übrigens könnte Lucchesi...
Er ist ein Ignorant.
Fiel mir mein Freund ins Wort, während er schwankend vorwärts tappte und ich ihm auf den Fersen folgte. Einen Augenblick später hatte er das Ende der Nische erreicht und stand tölpelhaft und verwirrt vor dem Felsen, der ihm Halt gebot. Einen Augenblick später hatte ich ihn an den Granit gefesselt. In seiner Oberfläche befanden sich 2 stählerne Ösen auf gleicher Höhe und in 2 Fuß Entfernung voneinander. An einer hing eine kurze Kette, an der anderen ein Vorhängeschloss. Die Kette, um Fortunatos Bauch zu werfen und sie im Schloss zu befestigen, war nur das Werk weniger Sekunden. Er war zu verblüfft, um Widerstand zu leisten. Ich zog den Schlüssel ab und trat aus der Nische zurück. Streich mit der Hand über die Mauer. Du wirst den Salpeter fühlen. In der Tat ist es wirklich feucht. Ich flehe dich nochmal an. Lass uns umkehren. Nein? Dann muss ich dich endgültig zurücklassen. Aber zuerst muss ich dir all die kleinen Aufmerksamkeiten erweisen, die in meiner Macht stehen.
Der Amontillado,
stieß mein Freund hervor, der sich noch nicht erholt hatte von seinem Erstaunen. Stimmt, der Amontillado. Mit diesen Worten machte ich mich am Knochenhaufen zu schaffen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ich warf die Knochen beiseite und legte bald einen Vorrat Bausteine und Mörtel bloß. Mit diesem Material und mit Hilfe meiner Kelle begann ich entschlossen, den Eingang der Nische zuzumauern. Ich hatte kaum die erste Reihe des Mauerwerks errichtet, als ich entdeckte, dass Fortunatos Rausch beträchtlich nachgelassen hatte. Das erste Anzeichen dafür gab mir ein leiser, klagender Schrei, der aus der Tiefe der Nische kam. Es war nicht der Schrei eines Betrunkenen. Dann folgte ein langes und hartnäckiges Schweigen. Ich mauerte die 2. Reihe und die 3. und die 4. Und dann hörte ich wütende Schwingungen der festgespannten Kette. Das Geräusch dauerte mehrere Minuten, während welcher ich, um behaglicher horchen zu können, meine Arbeit unterbrach und mich auf den Knochenhaufen setzte. Als das Klirren endlich nachließ, ergriff ich die Kelle wieder und vollendete ohne Unterbrechung die 5., die 6. und die 7. Reihe. Die Mauer war nun fast in gleicher Höhe mit meiner Brust. Ich hielt wieder inne, hob die Fackel über das Mauerwerk und warf ein paar schwache Strahlen auf die Gestalt da drinnen. Eine Folge von lauten und schrillen Schreien, die plötzlich aus der Kehle der angeketteten Gestalt hervorbrachen, ließen mich heftig rückwärts taumeln. Einen kurzen Augenblick zögerte ich, zitterte. Ich zog meinen Degen und stocherte damit in der Nische herum. Doch nach kurzer Überlegung beruhigte ich mich. Ich legte die Hand auf das feststehende Gefüge der Katakomben und war zufrieden. Ich trat wieder an die Mauer. Ich antwortete auf das Geheul des Rufenden. Ich ahmte es nach, verstärkte es, übertönte es. Das tat ich und der Klagende verstummte. Es war jetzt Mitternacht und meine Aufgabe kam zum Ende. Ich hatte die 8., die 9. und die 10. Reihe vollendet. Ich hatte einen Teil der 11. und letzten beendet. Es blieb nur noch ein einziger Stein einzusetzen und festzumauern. Ich rang mit seinem Gewicht. Ich hob ihn teilweise an seinen vorbestimmten Platz. Doch jetzt kam aus der Nische ein leises Lachen, das mir die Haare auf dem Kopf zu Berge stehen ließ. Es wurde abgelöst von einer traurigen Stimme, die ich nur mit Mühe als die des edlen Fortunato erkennen konnte. Die Stimme sagte:
Ein wirklich guter Witz. In der Tat, wir werden im Palazzo doch oft herzhaft darüber lachen. Über unseren Wein.
Ja, den Amontillado.
Ja, den Amontillado. Aber ist es nicht schon spät? Werden Sie uns nicht im Palazzo erwarten, Lady Fortunato und die anderen? Lass uns endlich gehen.
Ja, lass uns endlich gehen.
Bei der Liebe Gottes. Montresor.
Ja, bei der Liebe Gottes. Aber auf diese Worte erwartete ich vergeblich eine Antwort. Ich wurde ungeduldig. Ich rief laut: Fortunato! Keine Antwort. Ich rief noch einmal: Fortunato! Immer noch keine Antwort. Ich stieß eine Fackel durch die letzte Öffnung und ließ sie fallen. Hervor kam als Antwort nur ein Klingeln der Glöckchen. Meinem Herz wurde unwohl. Das lag an der klammen Luft in den Katakomben. Ich beeilte mich, meiner Mühe ein Ende zu machen. Ich zwang den letzten Stein in seine richtige Lage. Ich mauerte ihn fest. Gegen das neue Mauerwerk türmte ich den alten Knochenwall auf. Seit einem halben Jahrhundert hat kein Sterblicher mehr ihre Ruhe gestört. Ruhe in Frieden.
Sie hörten das Fass Amontillado. Die Folge 2 der Hörbuchreihe Schauer- und Gruselgeschichten von Edgar Allan Poe. Mit Henning Becker als Montresor, Frank Auerbach als Fortunato, Sopransaxophon Martin Pavasser. Ton Sarah Zemke, Assistenz Marcel Pütz, Titelmelodie Jan-Hendrik Ehlers, Regie und Bearbeitung Peter Hilton-Fliegel. Die nächste Folge, Der Untergang des Hauses Ascher, mit Dominik Lindhorst-Apfeltaler, Richard Lingscheid und Mike Burkhardt, hören Sie am 11. Mai 2020 um 19.30 Uhr.